Wandern ist im Trend, mit jährlich wachsender Anhängerschaft und gerade jetzt in der Ferienzeit. Einer der Erfinder der bayerischen Wanderkultur ist Hermann von Barth. Vor etwa 150 Jahren erschließt er die bayerischen Berge auch für die breite Bevölkerung, denn zuvor ritt nur der Adel komfortabel über eigens angelegte Wege durch Berg und Tal. 2007 hat Georg Bayerle die Wege des Wanderpioniers nachverfolgt.
Nur wenn wir hören, können wir einander anschauen.
Eine echte bayerische Bauernhochzeit stand altrömischen Orgien in nichts nach.
Ebenfalls ins Leere greifen Theorien, welche die Wurst als das Produkt einer Reinigungsarbeit interpretieren.
Nachher macht es einen Plimperer, manchmal sogar einen Plimpertaschenpeperturi. Und das Nonsensal ist da.
Gutes von gestern. Wir heben die Schätze des bayerischen Feuilletons.
So geht ja alles durcheinander. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben nur eine Stunde Zeit.
Sie winkt mich hinüber in ihren blendenden Lichtkreis. Weg über das Schattenmeer, dessen Abgrund vor meinen Füßen gähnt.
Hermann Freiherr von Barth zu Hamating, Erforscher und Erschließer der Bayerischen Alpen mit zahlreichen Erstbegehungen und Alleingängen, Pionier des führerlosen Bergsteigens, Erfinder des Wanderns in den Bayerischen Bergen, setzte am 7. Dezember 1876 in Luanda in Angola seinem Leben ein Ende. Im sanften Rhythmus der Dünung lehnte sich der englische Dampfer gegen den Quai von San Paolo de Luanda und schwankte mit leichtem Zerren der Taue zurück. Es war nahezu windstill, 26 Grad. Die angenehme, frühsommerlich anmutende Temperatur an der Küste Westafrikas. Ein glitzernder Schimmer schwappte in regelmäßigen Abständen über das Wasser. Im gelblichen Dunst verlor sich die Baia do Bengo vor der Küste Angolas in einem stillen, unermesslichen Licht.
Hier sitze, oder richtiger gesagt, liege ich nun wieder in Luanda. Mein erster Reiseversuch hat mit einem totalen Misserfolg geendet und mich auf Gott weiß wie lange invalid gemacht.
Auf einem hölzernen Bett, mit trägen Augen, im abgedunkelten Raum Halt suchend, kaum fähig, sich zu erheben, verdämmern die letzten Lebenstage. Hermann von Barth ist gerade einmal 31 Jahre alt, der Nachkomme einer altehrwürdigen bayerischen Adelsfamilie, aus Hamating in der Nähe von Wolfratshausen stammend. Steht nach zahllosen, oft abenteuerlichen Gipfelbesteigungen vor dem Abgrund. Beauftragt von der portugiesischen Krone, war er als Geograf und Erforscher in unbekannte afrikanische Territorien aufgebrochen. Im Rücken der Stadt der Bengo, der sich schlammig und träge in der Baia auflöst. Sowie weiter im Süden der zweite große Fluss aus dem Bergland, der Kuanza. Erdiger Strom aus dem Innern. Eine unaufhörlich pulsierende Ader, die aus dem bergigen Hinterland in den Ozean quillt. Die Flüsse entspringen den kahlen, braunen Plateaus des Landesinneren. Sie saugen sich voll in den tiefen, waldigen Tälern.
Was ich auf dieser Reise ausgestanden habe, ist nicht zu sagen. Man könnte ein Buch darüber schreiben. Und doch muss ich im Gegenteil recht hübsch stille sein davon. Denn erstens ist es eine unbedeutende, mit den gegenwärtigen Unternehmungen in Afrika gar nicht in Vergleich zu ziehende und zweitens überdies eine misslungene Geschichte.
Der bayerische Gipfelstürmer steht jäh vor dem Ende seiner Afrika-Fantasien. Der alpine Wolkentrinker tanzt nicht auf den Wellen des Atlantik. Sein Leben pulsiert vom Licht in die Finsternis.
Mein Zustand hat sich seit meinem letzten Brief eher verschlechtert als gebessert. Ich bin vollständig von Kräften, kann kaum im Zimmer vom Tisch zum Bett gehen und bin augenscheinlich gänzlich blutleer. Gesicht und Hände haben die reine Wachsfarbe. Man rät mir von allen Seiten eine Luftveränderung an. Ich soll die ganze Geschichte liegen lassen und nach Europa zurückgehen.
Gehen Sie von Bart. Verlassen Sie Afrika. Es gibt hier nichts zu tun für Sie in diesem Zustand. Ich wiederhole es, gehen Sie. Mein Schiff liegt abfahrbereit. Nur die Heimat wird Sie retten. Es ist das Fieber. Sie werden es hier nicht schaffen.
Am 26. bin ich mit Dr. Pogge von der deutsch-afrikanischen Expedition bekannt geworden. Er drängte darauf, mit ihm auf seinem Dampfer heimzukehren. Aber ich kann mich unmöglich entschließen, nach so kurzer Zeit schon alles aufzugeben. Obwohl, aufrichtig gestanden, ich habe wenig Vertrauen, dass gründliche Besserung eintritt.
Gehen Sie, Bart.
1. Dezember, Luanda. Zum ersten Mal wieder ausgegangen. 2. Dezember, nichts bemerkt. 3. Dezember, Luanda. Ende.
Wir sind da überall umbenannt. Ja, man geht schon mal hinauf zu den Gipfel. Das überlasst mir ja nicht nur die Gams.
Aber Weg, da gibt's keine Weg, weil das ist, eigentlich geht man da nicht.
Ja, und ihr, im Vieh? Wie weit seid ihr jetzt gekommen?
Da, bis zu den Felsen. Da drum siehst du es eh, wo es nicht mehr weitergeht.
Muss suchen. Es sind schon mal Spuren da von den Gams und den Bock. Aber ganz auf, geht man nicht.
Hat das nicht einmal der Rickelsbauer probiert?
Oh.
Da hat man doch geredet.
Nein, da gibt's keinen Weg. Schon mal einen auf, aber das muss suchen.
Während dieses Intermezzos mit den Sennen stellte ich meine Betrachtungen an über die Strukturverhältnisse des Gipfels, an dem ich eine Ersteigungslinie bereits erprobt, eine zweite von Gämsen gesehen hatte, eine dritte für wahrscheinlich ausführbar hielt.
Hermann von Barth wächst hinein in die Pionierzeit des Alpinismus, in einen immer breiteren Aufbruch ins Gebirge. Aber während mit dem Matterhorn der letzte große Alpengipfel erobert wurde, entdeckt der Oberbayer 1868 eine Terra incognita, direkt vor der Haustür, wie er im einzigen zu Lebzeiten veröffentlichten Buch ausführt.
Inmitten der Regentätigkeit des Gipfelersteigens bleibt ein Alpenrevier vergessen. Vergessen vielleicht nicht, aber gemieden, wie ehedem die Berge im Allgemeinen gemieden worden sind. Nicht ferne liegt es, nicht weiter Reisebedarf, in seine Zentren zu gelangen. Ein großer Teil des Kontingentes, das allsommerlich vom Flachland in die Alpentäler entsendet wird, durchkreuzt sogar diese unbekannten Wüsteneien. Inseln gleich liegen sie inmitten der besuchtesten, vom Touristenvolke überschwemmten Gebirgsgegenden.
Aber zieht's dich hinauf zu jenen schartigen Graten, über die mit leichten Huf die Gämse wegsetzt? Hinauf aufs Horn, auf die Felsnadel so schlank, als sollte sie brechen unter dem bloßen Gewicht eines Ersteigers. Frage das einheimische Volk. Frag sie, die seit ihrer ersten Jugend emporgesehen zu jenen Zinnen, die ihnen nahe getreten sind, hunderte von Malen, in ihrem Rahmen alljährlich den Alpensommer verbringen. Was du von ihnen erfährst, ist nichts. Nicht Namen noch Weg weiß man dir zu nennen.
Das ist die Aufgabe, die sich der junge Mann aus adligem Hause stellt. Ein überdurchschnittlich begabter Mensch, ausgestattet mit so viel Verstand wie Kraft, der mit penibler Gründlichkeit grasige Berglaner, Schuttkare und Felswände entziffert, die bis dahin sich selbst überlassen blieben. Sich selbst und denen, die dorthin gehören. Jäger, Wilderer und Hirten. Traditionen haben in den bayerischen Bergen jahrhundertelang überlebt. Die Almwirtschaft, wie auf den Hochalpen des Allgäus, wo die Kinder bis heute den Sommer mit dem Vieh in der Höhe verbringen.
Ich geht gar nicht. In der Stuhlklub hat es ein bisschen geschoppert, aber sonst ist gar nicht. Kälbler sind ein bisschen hin und nachher gekumpelt.
Mit dem Vieh einfach zusammen sind.
Die Berge genießen und so noch was. Das ist ja schön. Schöne Berge umherum.
Die so aufgewachsen sind, haben ganz natürlich auch die Gipfelregionen erkundet. Der letzte Hirte des Rheintals auf der Rückseite der Zugspitze, der Patenkirchner Karl Wörndle etwa, erreicht jeden Sommer auf der Spur der im ganzen Gebiet verstreuten Schafe die Gipfelkämme.
Das ist auch mein Weg nicht so, das ganze Gebiet. Das sind so Steige oder mehrere Fahrt, sage ich mal, wo die Schafe gehen. Teilweise haben die Schafe selber angelegt. Ja, man kommt schon hier und da mal auf den Gipfel rauf. Man geht schon mal rauf und schaut sich das dann von oben an.
Eine erst kürzlich aufgetauchte alte Landkarte des Rheintals verzeichnet denn auch schon im 18. Jahrhundert Steige und Gehzeiten, die bis hinauf auf Deutschlands höchsten Berg reichen. Wurde die Zugspitze weit vor ihrer offiziellen Erstbesteigung durch den Tiroler Leutnant, den bayerischen Diensten Josef Naus, von Hirten oder Jägern erst bestiegen? Tatsache ist, um 1850 liegen nur die herausgehobenen Spitzen im Blickfeld. Darunter und darum herum gibt es ein natürlich gewachsenes Netz von Spuren, Tritten und Steigen in den bayerischen Bergen. Und es gibt eine erste groß angelegte Wegebauaktion. Verantwortlich König Ludwig II. Und andere Adelige.
Das ist ein typischer Reitsteig, der ist also ziemlich horizontal flach angelegt. So breit, dass sie auch damals mit den Pferden reiten haben können. Wo sie halt hin wollten, wo sie gesagt haben, da ist es schön oder interessant für einen, da haben die damals einen Steig gebaut.
Auf regelrechten steingemauerten Trassen kann der Revierjäger Karl Hörmann im Säuerngebiet bei Mittenwald durch die Berge streifen. Sanft ansteigend und bis zu 2 Meter breit führen die Reitsteige bis unter die Gipfel von Säuern und Schöttelkarspitze. Heute noch gangbar. Ein erstaunliches kulturgeschichtliches Relikt, von tausenden Wanderern jährlich genutzt. Einst erbaut für das aristokratische Jagdvergnügen, damit die hohen Herren und Damen auf dem Rücken der Pferde zur luftigen Warte gelangen konnten. Der Kini hat dem dann die Krone aufgesetzt. Er baute den Steig vom 1866 eingerichteten Säuernhaus bis auf den Gipfel, berichtet ein Kenner, Hans Buchwieser aus Grün.
Ebenso musste die Bergspitze selbst für den Bauplatz der Belvedere um 15 Fuß abgesprengt werden. Also ich muss schon sagen, jetzt gehe ich 50 oder rauf. Und wenn ich heute auf den Weg gehe, wo der König Ludwig früher geritten ist oder auch gegangen ist und auf der Schöttelkarspitze stehe, na, ist das schon was Besonderes.
Zumal der Weg von hübschen Anekdoten über das damals gänzlich ungeübte Fußvolk des Monarchen gesäumt ist.
Der König hat einen Lakaien gehabt und er musste nicht mehr auf die Schöttelkarspitze begleiten. Gell? Und der Lakai Meier war halt nicht schwindelfrei. Und die letzten paar Meter, wo es halt steiler war, da ist er immer rittlings dann auf dem Arsch, auf gut bayerisch gesagt.
Das waren des Königs Touren zu einigen bestens ausgewählten und bis heute beliebtesten Bergplätzen Bayerns mit Entourage und Equipage. Hermann von Barth war aus ganz anderem Holz geschnitzt.
In mäßiger Höhe bereits verlor ich den Pfad. Eine steile Graslehne streckte zur Rechten sich empor. Ich suchte im Gebüsch weiter, wurde von trügerischen Fährten hin und her genarrt und kletterte eine gute Weile im zähen Gestrüppe über die Schrofen weg. Von einem mächtigen Steilabsturz abgedrängt, traf ich in etwas größerer Höhe plötzlich wieder auf den Pfad und gewahrte nun, dass ich die Gasse, welche die Graslehne mir eröffnet hatte, in gerader Linie aufwärts hätte verfolgen sollen. Eine Ausnahme von der Regel, dass auf solche Durchrisse, gewöhnlich sind es Lawinenstriche, nicht viel Verlass ist. Die breiten Gerölllehnen hinansteigend, sah ich mich durch vortretende, steil abgestufte Schrofenmassen bald abgesperrt. Bei unmittelbarer Annäherung schieben die einzelnen Felspartien sich auseinander und lassen eine enge, dunkle Kluft wahrnehmen. Ohne Bedenken trete ich ein durchs Zackentor in den klaffenden Schlund und beginne, seine stark gehobene Sohle anzusteigen.
Er ist der erste unter ein paar Ausnahmenaturen dieser Zeit mit Gemsenblut in den Adern. Ein Alpenmatador, wie er es nennt. Der Aristokrat entwickelt und verkörpert das Musterbild des Liberalen. Frei von allen Zwängen, ganz auf sich selbst gestellt, den eigenen Weg suchend. Das ist sein individualistischer Alpinstil. 1868 kommt der noch nicht 23-Jährige als Rechtsreferendar nach Berchtesgaden. Bis dahin hat er nur den Wendelstein bestiegen und nun wagt er sich gleich zum Start seiner alpinistischen Laufbahn an einen der Berge der Bayerischen Alpen, den Watzmann, und hält alles in detaillierten Aufzeichnungen fest.
Ich verwünsche den rollenden Boden. welcher die Anstrengung des Steigens verdoppelnd den Gewinn an Terrain auf kaum die Hälfte reduziert. Zähle jeweils 70, 80, 100 Schritte ab und halte dann keuchend inne, den Blick auf die Felsmassen in der Höhe gerichtet, die im gleichen Grad mit meinem Vordringen vor mir zurückzuweichen scheinen. Ein Mauerwall um den anderen. Riffe über Riffe lösen sich in vereinzelte, durch Spalten und Geröllrisse getrennte Stöcke und Klippen auf. Noch wenige Absätze und ich trete auf die breite Geröllwanne am Gratscheitel aus.
Tiefes Blau tränkt die Tiefe, in welche jenseits der Blick hinunterfällt. Königssee und Obersee liegen dem Auge gleichzeitig offen. Und von der Gratkante weg stürzen die Wände mehrere tausend Fuß tief in ein ödes, schneeerfülltes Tal. Allseits fliegen schon die Nebelballen aus den Tälern herauf. Drüben hochkalter, Hocheisspitze mit ihren unvergleichlich düsteren, scharf gezeichneten Wänden. Weiter südöstlich die endlosen Hügelebenen des steinernen Meers von buschigem Grün in totes Steingrau und winterliches Weiß verschwimmend.
Es gewährt eine unterhaltende Abwechslung, das stellenweise Lichten des Wolkenschleiers zu beobachten. Wie hier oder dort ein dunklerer Fleck sich zeigt und an dunkler Intensität immer zunimmt. Als zöge von dort her ein besonders schweres Gewölk heran. Dann plötzlich aus dem zerrissenen Vorhang das Blau des Sees oder ein Stück steinernes Meer hervorschwankt.
Solche sowohl persönlich gefärbten wie sprachmalerisch überhöhten Impressionen der Berge gehören zu den besonderen Schmuckstücken der Alpinliteratur. Für den Geologen in ihm sind die Berge harte Materie. Für den Bergsteiger eine genau zu entziffernde Struktur mit gedachten Linien. Für den modernen Individualisten sind sie ein Erlebnisraum für pure Intensität und die Probe auf die Selbstbehauptung. Hermann von Barth verkörpert alles in ein und demselben jungen Menschen. Er ist naturforschender und erlebnishungriger Suchender, akribisch bis in die fein ziselierten Schnörkel seiner Handschrift und voller Empathie zu den Dingen, denen er begegnet. Peinlich genau verfolgt seine Handschrift im kalligraphischen Abbild die veränderlichen Linien der Wolken und Steine. Im Archiv des Deutschen Alpenvereins auf der Münchner Praterinsel findet der wissenschaftliche Mitarbeiter Sebastian Lindmeier ein seltenes Blatt.
Im Archiv vom Deutschen Alpenverein gibt es nur ein einziges Originaldokument, das von Hermann von Barth stammen soll. Also das sind mehrere lose Blätter, DIN A6. Das sind tourenbuchartige Aufzeichnungen, die mit ganz kleiner, feiner Schrift da sehr eng notiert wurden. Und da beschreibt er sehr exakt Touren, die er im Karwendel gemacht hat.
Skizzen der Gebirgskämme sind beigelegt, sowie fein gezeichnete Gebirgspanoramen.
Also es ist nur eine kleine Quelle, aber es ist sehr interessant, weil er sehr genaue Aufzeichnungen macht. Es ist schwierig zu lesen, weil die Schrift eben sehr klein ist und mit Abkürzungen gespickt. Aber er gibt Messungen an mit Kompass, er gibt exakte Zeitangaben, sehr genaue Beschreibungen von Wegen. Also da schreibt er zum Beispiel so ein Abkürzungszeichen, das wir noch nicht entziffern konnten, dann Plumpsen J, also Plumpsjoch, grünen Hängen nach, Kamm L, vermutlich links gelassen, eine Mulde, querend Steig ziemlich hoch oben und so weiter. Also da war immer ganz knapp, aber man kann sich es wirklich fast bildlich vorstellen, wie er da unterwegs war, und nicht umsonst haben dann auch Jahre danach Leute sich noch nach seinen Beschreibungen gerichtet.
Bis heute kann man den 140 Jahre alten Federstrichen des Hermann von Barth in der Realität folgen. Sie führen auf idealer Linie durchs Gebirge und waren in dieser Art Ausführlichkeit und Genauigkeit ohne Vorläufer. Barths Aufzeichnungen wurden selbst zum Vorbild.
Das ist dann genau der Stil, der in den Alpenvereinsführern später eingeführt und gepflegt wird. Diese ganz knappe und sehr exakte Sprache, die man absolut gut nachvollziehen kann.
Sommer 1868, Berchtesgadener Land. 70 Gipfelbesteigungen, darunter 10 Erstbesteigungen. Sommer 1869, Allgäu. 44 Gipfel, 3 Erstbesteigungen. 1870, Karwendel. 90 Gipfel, 13 Erstbesteigungen. Im Winter schreibt er darüber 950 Seiten. Sommer 1871, Wetterstein. Stoff für 587 Manuskriptseiten im darauffolgenden Winter.
Er ist ja ein ungeheures Phänomen gewesen. Er war Jurist. Er hat bei seinem Onkel, einem Ignaz von Barth, der Rechtspfleger, oder wie man das genannt hat, in Berchtesgaden war. Da hat er sein Referendariat gemacht. Und da hat er also angefangen, diese Berchtesgadener Berge zu besteigen. In einem Sommer alle Berchtesgadener Berge. Dann im nächsten Sommer, also ich weiß nicht genau die Reihenfolge, Wetterstein, das Allgäu und Karwendel, also diese vier. Und jeden Sommer, also ich weiß nicht wie viele Gipfel, unzählige Gipfel, darunter sehr viele Erstbesteigungen, immer im Alleingang. Und dabei war er ja, also er hat seinen Beruf außerdem noch gehabt, hat aber über seine Besteigungen genau Buch geführt und in den Wintern und teilweise eben hier dann die Dinge ausgearbeitet. Und er war ein hervorragender Schriftsteller.
So charakterisiert ihn der heutige Erbe und Nachfolger am Stammsitz der Freiherren von Barth, Albert von Schirnding. Zu ihm nach Schloss Hammerding, unweit Wolfratshausen, führt die Spurensuche, die ausgerechnet von diesem herausragenden Pionier im Archiv des Deutschen Alpenvereins so wenig zutage gefördert hat. Tatsächlich ist Barth in aller Munde, Namensgeber für Dutzende Wege und Routen in den bayerischen Bergen, Gegenstand unzähliger Artikel und Nachrufe, von denen die meisten aber voneinander abgeschrieben erscheinen. Auf Schloss Hammerting indes hat der Freiherr einst seine Kindheit verbracht und hier auf dem zwischen hohen Bäumen auf dem Hügel gelegenen Landsitz bringt die Spurensuche nach dem bayerischen Alpenpionier überraschende Ergebnisse.
Also das sind, sehr viel ist ja nicht da direkt an Gegenständen vom Hermann von Barth, aber das sind angeblich die Schneeschuhe, also die sehen heute auch anders aus. Das sind Scheiben, Holzscheiben, die bespannt sind mit Stricken sozusagen. Und die hat er offenbar bei sich gehabt, um da Schneefelder zu überqueren damit. Also das hat man immer gesagt, dass die vom Hermann von Barth sind.
Es ist dennoch nicht viel, was an den Alpenpionier erinnert. Das zur Hochzeit der Eltern gefertigte Ehebett steht noch da. Und in der Hauskapelle gibt es eine Gedenktafel.
So, jetzt sperren wir die Kirche auf. Da ist hier hinter der Türe ist diese Gedenktafel. Das wurde damals also dem Andenken des hochwohlgeborenen Herrn Hermann Anton Johann Nepomuk Kaspar Freiherrn von Barth Hammerting, Doktor der Philosophie, Dokt Philos, welcher im Auftrage der königlich-portugiesischen Regierung deren afrikanische Kolonien zu wissenschaftlichen Erforschungen bereiste und am 7. Dezember 1876 zu San Paolo de Luanda in Westafrika im 31. Lebensjahr gestorben ist und da selbst begraben liegt. Schon sehr bald nach seinem Tod wurde diese Gedenktafel hier in der Kirche angefertigt. Vergessen hat man ihn nicht. Also man ist vor allem von außen immer angesprochen worden, weil sein Andenken ist ja in Bergsteigerkreisen unglaublich groß. Das möchte man für diese vier Sommer, die er im Grunde nur an die Bayerischen Alpen gewendet hat, eigentlich fast unglaublich. Ist eigentlich von den ganzen Barths, die weiß Gott viele ehrenvolle Mitglieder aufzählen können, weil sie waren Bürgermeister von München x-mal und so weiter, ist der eigentlich der berühmteste mit Abstand.
In schier unglaublicher Weise vermehrte Hermann von Barth seine Sammlung. In vier Jahren rund 250 Gipfel, darunter rund 25 Erstbesteigungen. Das Ergebnis waren über 2000 handschriftliche Seiten, von denen er einzelne Artikel veröffentlichen konnte. Erst nach Jahren vergeblicher Versuche kam ein repräsentativer Ausschnitt an die Öffentlichkeit, der unter dem Titel »Aus den nördlichen Kalkalpen zu einem Pionierwerk der Alpinliteratur und zur Bergsteigerbibel in der Zeit des allgemeinen Aufbruchs ins Gebirge Ende des 19. Jahrhunderts« wurde.
Und ich lade den Leser ein, mich zu begleiten, auf einsamen Pfaden, in unbekannte Felswüsten, auf ungenannte Zinnen. Es könnten es viele. Glück auf!
Heute ist dieser Wunsch millionenfach in Erfüllung gegangen. Doch obwohl im Karwendel die Bartspitze bestiegen werden kann, ein Bartgrat und mehrere Bartkamine auf Erkletterer warten, trotz des Denkmals der Alpenvereinssektion Augsburg auf dem kleinen Ahornboden, obwohl auch ein Hermann-Bartweg auf die Partenkirchner Dreitorspitze führt und noch so mancher andere beliebte Anstieg den Namen Bartweg führt, so richtig im Bewusstsein ist dieser Bergpionier Bayerns nicht. Nicht einmal dort, wo die Zeit stehen geblieben ist, in einem der abgelegensten Winkel der Allgäuer Berge, dem auf der Tiroler Seite im Lechtal gelegenen Weiler hinter Hornbach.
Oma! Tim? Ja? Sie sollen hochgehen.
Okay.
Da kann ich nicht viel dazu sagen. Das möchte ich nochmal nachlesen. Ich habe das jetzt in den Kopf.
Herr Hermann von Barth, ich bin dazu gereist. Also ich müsste da jetzt nachschauen. Ich habe Bücher da, wo man was lesen kann. Vom Hermann von Barth, ich weiß nur, dass er da die Wege eigentlich praktisch erforscht hat und die Wege mehr oder weniger entdeckt hat. Und das ist eigentlich das, was ich weiß. Aber ich habe Unterlagen, hätte Unterlagen da, wo man dann auch lesen könnte.
Bernhard Lechleitner lebt im obersten Haus des Dorfs. Die Mutter wurde fast 100, Vater und Großvater waren Jäger wie er selbst. Es sind nur wenige Stationen in die Zeit Hermann von Barths, die hier in diesem abgelegenen Bergtal für den Jäger nahezu stehen geblieben ist.
Die Jäger haben auch die Steigbenitzte, die man für die Alpen, also wo man das Vieh getrieben hat, oder? Haben wir hauptsächlich benutzt. Petersberg, Jochbach, oder? Und Hofvogel darauf, ja. Urbeleskar auch, bis Urbeles, ja. Dann kann Feuerhaus auch. Man kommt so oben, da ist ja nichts mehr jagdlich. Im Kahlgebiet, da ist ja nichts mehr. Aber bis da auch sind wir überall gewesen.
Was ist das für eine Art Gelände?
Ja, das ist unten ist Wald, oben sind teilweise Bergmeter, dahinter Petersberg, Bergmeter, ja, oder Latschenflächen.
Da sind dann aber schon so Jagdsteig durchgegangen, oder wie?
Ja, ja, da hat man sich schon so Jagdsteig gerichtet. Man hat dort einen Steig gegrabt, man hat nur aufgeschnitten, dass man durchkommt, oder? Und wenn man in die Bergwiese gekommen ist, dann hat man keinen Steig mehr gebraucht, das ist mal so gegangen.
Wie so oft begann Hermann von Barth, als er vom 2. bis 6. September 1869 hierher kommt, seinen Aufenthalt in Hinterhornbach damit, die Leute zu fragen. In Häusern wie dem Ricklerhof, seit dem Jahr 1700 ein Erbhof, wo die Erinnerung von Brigitte Lechleitner immerhin noch bis zur Jahrhundertwende um 1900 reicht.
Mein Schwiegervater, das war ein Bergsteiger, das schon. Mein Schwiegervater war Bauer, Bergsteiger, Schmuggler und Wilderer. Das war der Ehrenreich Lechleitner.
Wie ist der?
Ehrenreich Lechleitner. Der war drüben hinter dem Hochvogel drüber im Prinz-Lübel-Haus. Danüber hat er geschmuggelt.
Den Gasthof, in dem Ehrenreich Lechleitner und die ganze ehrenwerte Gesellschaft hinter Hornbachs ein- und ausgegangen ist, gibt es noch. Der heutige Wirt im Gasthof, Adler Franz Josef Eisenecker, hat alte Fotos.
Das ist unser Haus, das ist auch noch vor 1920.
Das ist der älteste Gasthof hier?
Ja, ja.
Mhm. Seit wann gibt es denn den?
Ja, schon 250 Jahre. Das sieht man da außen zum Beispiel bei dem Türstock, da haben früher die Leute, sind sie immer mit ihren Schuhen gekommen, haben da immer die Schuhe abgestoßen, bevor sie hineingegangen sind. Da und auf der Seite, aber da eben meistens. Und der Türstock zum Beispiel von Anfang an.
Das heißt, sie haben so Bergschuhe gehabt, oder?
Ja, so Arbeitsschuhe, Bergschuhe. Und da haben sie eben da immer abgestoßen und dann sind sie erst ins Haus gegangen.
Was waren das für Leute da früher?
Ja, meist waren hauptsächlich Bauern und Jäger waren auch viele da.
In einem dieser alten Zimmer logierte damals Hermann von Barth.
Mein Wirt wies mich an einen Bauern, der in seinen jungen Jahren berüchtigter Wilderer gewesen und auf allen Schrofen herumgekommen sei. Ich ließ mir sein Haus, das eine Terrasse höher am Berghange lag, beschreiben und spazierte, nachdem ich etwas Rast gehalten hatte, hinauf. Fand in dem Weiland kühlen Felsenklimmer ein eisgraues, gebücktes, an allen Gliedern zitterndes Männlein, stocktaub, dass ich jede Frage ihm in die Ohren schreien musste. Kurz, ich ging nach Hinterhornbach hinab, so klug wie ich heraufgekommen, und hatte abzuwarten, was ich morgen mit eigenen Augen sehen würde.
Nach einer Nacht in laubgefüllten Betten im oberen Stockwerk des Gasthofs macht er sich auf, den als unbesteigbar geltenden Urbeleskarspitz zu erklimmen.
Der Urbeleskarspitz soll unbesteigbar sein. Na warte. Bald drängten sich wieder Schrofen über Schrofen. Dann ein wirres Chaos von Felsrippen und Zackenreihen. Zur Rechten eine große Kluft mit Schneeresten. 3,5 Stunden hatte der gesamte Heraufweg von Hinterhornbach gewährt. Die Aussicht war von unvergleichlicher Reinheit. Den nördlichen Horizont säumen die Wellenlinien der Schwäbischen Alb, die dunklen Bergmassen des Schwarzwaldes. Unter diesen breitet im fernen Nordwesten der Bodensee seinen blauen Spiegel aus. Das Fernrohr unterscheidet auf ihm die Dampfschiffe, welche von Ufer zu Ufer kreuzen. Im Osten die breite Masse des Wetterstein mit der Zugspitze. Zu ihren Seiten ferne Zacken aus dem Karwendel. Im Westen die dreifache Staffage des verketteten Allgäuer Gebirges mit seinen wohlbekannten Gipfelgestalten. Und an den Nordwänden der Urbeleska Spitze hinabgleitend fällt der Blick wieder zurück ins einsame Hornbachtal. Geheimnisvoll rauschen die Gewässer von dort herauf. Vertraut lässt sich dazwischen das Summen der Kaffeemaschine vernehmen, deren Inhalt in Bälde reif ist zum herzstärkenden Genusse. Doch hoch, da mischt sich noch ein drittes Geräusch in das Gespräch ohne Worte. Bald tönt's wie behutsames Schleichen, bald wie rascher Sprung. Beim Himmel, ich bekomme Besuch. Besuch von den Gämsen, deren ahnungslos ein ganzes Rudel dort heraufwechselt. Schlaue Tiere. Um den Gebirgsgrat nach der besseren Weide zu überschreiten, wählen sie sich nicht eine Scharte, nein, einen unbesuchten Spitz. Nicht wahr? Ihr wisst ganz genau, wo es ins Urbeleska hinuntergeht. Merkwürdig. Ein anderer hat auch gewusst, wie es auf den Urbeleska-Spitz heraufgeht. Hallo! Wie wetters aus geht's zurück, den Gipfel hinunter. Durch die Trümmerrunse gerade unter meinem Standpunkt vorüber, Buckel an Buckel gedrängt, mehr fahrend als springend, von einem Pelotonfeuer abspringender Steine verfolgt. Eine halbe Minute später sammeln sie sich auf den Schuttfeldern des Seekars, sammeln sich und sehen sich um. Eine misslungene Urbeleska-Spitzbesteigung.
In Hinterhornbach erregt der bayerische Gipfeltänzer einiges Aufsehen, als er wieder den Gasthof Adler betritt.
Kommst denn nachher du her?
Ein schöner Stecken hast du. So ein langer Stück. Bist du früh unterwegs gewesen?
Was machst denn du mit den Eisen? Hast du drum? Auf dem Eva?
Na, da auf dem Urbeleska-Spitz.
Vom Bach aus der hintere, auf der rechten Seite.
Na, gleich hier, überm Haus.
Das geht nicht. Da war einmal ein Wildschütz drum. Der ist aber nimmer gekommen.
Herr, das heißt, das Leben gewagt und das Leben wagen ist ein Todsünd.
Doch auch auf Hermann von Barth wartet noch eine Urbeleska-Spitz-Überraschung, als er andern Tags wieder am Wirtshaustisch Platz nimmt.
Du bist da drum gewesen, auf dem Urbeleska.
Ja, gestern. Es war herrlich und gar nicht so schwer.
Wie bist denn du noch einen Gang von da herund?
Ich bin den Bach entlang über den Steilhang, oben über die Mäder und rechts um den Felsrücken. Dann geht's südöstlich.
Aber dann stehst du gerade vor einer senkrechten Wand.
Ja, das schaut nur so aus. Da gibt's einen Durchschlupf. Da kommt eine Rinne vom Berg und die führt auf den Felsrücken.
Und wie geht's dann weiter? Mitten in der Wand?
Da finden wir ein Bandel mit viel Steinen drauf. Aber da bin ich gegangen und das führt bis rauf zum Grat.
Ja, ich glaub's dir, dass du drum warst. Ich kenn den Weg, weil ich bin ihn schon ein paar Mal gegangen. Sonst gibt's freilich niemand, der schon drum war.
Das wäre eine kalte Dusche gewesen für einen Erstlingstourenfänger vom rechten Schrot und Korn. Zumal der weitere Verlauf des Gesprächs ergab, dass ich keineswegs einen bloßen Prahler, sondern in der Tat einen gründlichen Kenner der Hornbacher Berge vor mir hatte. Nun besitze ich leider, wie es scheint, nicht das rechte Zeug zu solcher Art von Gipfelstürmerei. Denn ich hatte kaum ein anderes Gefühl als das der Verwunderung, vermischt mit der Befriedigung, durch einen Zufall vor dem Irrtum bewahrt worden zu sein, mich als den ersten Besteiger des Berges auszugeben. Ein Irrtum entschuldbarer Art, in welchem ich mich vielleicht noch bezüglich manchen anderen Gipfels mich befinde und dessen allenfallsige Berichtigung mich sicher ebenso wenig verdrießen soll. Unwahrheit wäre es von mir zu behaupten, dass ausschließlich streng topografische, wissenschaftliche Interessen meine Schritte über die Felseninseln im Luftmeere dahin leiten. Auch mich fordert die schlanke Spitze, der plattengepanzerte Gipfelklotz, der zahnige Grat heraus, die letzte Höhe,
sei es auch mit tollen Wagen zu gewinnen und zu keinem anderen Zwecke, als dem oben gewesen zu sein. Doch mein Verlangen ist befriedigt, sobald der starre Fels mein Können gefühlt. Hat der als seinen Herrn mir gehuldigt. Bewunderung der Menschen entbehre ich leicht.
Inwieweit der 25-Jährige in seiner Seelenschau hier wirklich aufrichtig ist, bleibe dahingestellt. Die eindringliche Art, in der er sich mit den Themen Erstbesteigung und Ruhm auseinandersetzt, ermöglicht dennoch einen tiefen Einblick in die Persönlichkeit dieses Ausnahme-Bayern. Als Hinterlassenschaft blieb hinter Hornbach ein Wegenetz auf all jene Berge, die Hermann von Barth in den Septembertagen 1869 bestiegen hat und die heute von Barbara Lechleitner den Touristen weiterempfohlen werden.
Wenn die im Berg wollen, dann schicken wir sie entweder in Hochvogel oder Bretterspitz, Urbeleskar oder auf eine Alm, Schwabeck oder Petersberg oder weiter über auf die Hermann von Barth Hütte. Also man kann sehr viel Touren machen, von uns aus.
Und das sind alles Wege jetzt heute?
Das sind alles Wege, ja. Ja, sind alle hergerichtet.
Kann man sich auch nicht mehr verlaufen?
Normalerweise nicht, wenn man auf dem Weg bleibt.
Und so von der Beschreibung leicht zu finden, oder?
Ja, es ist alles gekennzeichnet und man kann das gut finden.
Es ist eines der zahlreichen Beispiele, wie sich die Fußspuren des Pioniers ins heutige Wegenetz für Wanderer und Bergsteiger verwandelten. 25 Jahre nach Hermann von Barths Tod erbaute der Akademische Alpenverein München eine Hütte in der Nähe von Urbeleskar und Marchspitze an einem der schönsten Flecken der Allgäuer Alpen. Die damaligen Extremkletterer benannten sie nach ihrem Idol, Hermann von Barth-Hütte. Die Generation der Nachfolger, und es ist zugleich die Gründergeneration des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, orientierte sich an dem von Hermann von Barth entwickelten Credo des führerlosen, selbstverantwortlichen Bergsteigens, das bis heute als ein Ideal erhalten blieb.
Auf sein eigenes Können allein gestützt, vermag der Alpenwanderer den Gipfeln zu nahen, und nur dem, der dies vermag, öffnet sich das Allerheiligste ihres Tempels. Und dann erst, wenn die Alpenwanderer beginnen, mündig zu werden, wenn sie anfangen, der eigenen Kraft mehr zu vertrauen, wird eine schönere Zukunft unseren nördlichen Kalkalpen erblühen. Diese Schriften sollen ein Wegweiser und Leitfaden dafür sein.
Im Allgäu hatte der Bergsommer 1869 für den 25-jährigen Juristen am Bezirksamt Sonthofen indessen noch ein herausragendes Erlebnis parat: die Nacht auf dem Hochvogel.
Oft schon hatte ich von beherrschender Gipfelhöhe sie erblickt. Die unvergleichlich großartige Pyramide mit ihrem schlanken Haupt, ihren regelmäßig gebauten Schultern, den Namen rechtfertigend, den sie seit alten Zeiten führt. Taucht sie empor vor dem Wanderer, inmitten des Kreises ihrer Felsentrabanten, so luftig klar, so kühn in den Himmel hineinstrebend, wohl möchte man denken, dass im nächsten Augenblicke der Riesenvogel seine Fittiche entfalten und sich aufschwingen werde in den blauen Äther.
Lange Wochen war der Hochvogel das Ziel meines Sinnens und Trachtens gewesen. Auf die Regen- und Schneetage der zweiten Hälfte des Juni folgte anfangs Juli trockenes Wetter, mit dem eigentümlichen Höhenrauche, der viele Tage hintereinander den Himmel bleigrau überzog und kaum die nächsten Gebirge in unbestimmten Linien durchschimmern ließ. Ich konnte es kaum erwarten, dem vielgenannten Gipfel nahe zu kommen, von dessen gefährlichen Absonderheiten die Leute draußen so viel zu erzählen wussten.
Der Balken.
Oben am Grat ist die Stelle. Da kommst du nicht durch. Da findet man keinen Übergang.
Man muss ihn eben genau kennen.
Ja, aber wer tut das? Ja, und dann das Eis. Oh. Du kannst nicht gerade rübergehen. Da musst du jeden Schritt Stufen schlagen.
Mit einer Hack.
Und da oben reißt dann eine Schlucht den ganzen Berg auseinander. Aber da musst du rüber.
Springen.
Ein Sprung. Das ist nur an einer einzigen Stelle möglich. Und die musst erst einmal finden.
Das waren lauter Dinge, die meine Neugierde in hohem Grade anregten und mit ungewohnter Hast meine Schritte vorwärts trieben. Ich erinnerte mich, gehört zu haben, dass die österreichischen Ingenieure während der Gebirgsvermessungen ein paar Tage lang auf dem Hochvogel kampierten. Eine Höhle unterhalb des Gipfels habe ihnen Zuflucht geboten. Nun, das konnte ich ebenfalls versuchen. Und für eine Nacht ließ er sich wohl auch ohne Brennholz und sonstigen Apparat aushalten. Der Alpenweg führte mich hoch über der Klamm des Berg-Günnele-Baches Tal 1 zur Bachalpe hinauf, in der Nähe der 3000-jährige Eibenbaum sich befindet. Der Anweisung des Sennen entsprechend ging es dann mitten zwischen zwei Steigen hindurch, anfangs pfadlos, bald aber auf schwache Spuren von Fußtritten stoßend, welche im Krummholze sich zu einem schmalen, aber wohl ausgeprägten Steiglein sich sammelten.
Der Wiedemer, ein dünner, vom Kreuzkopf ausstrahlender Felsgrat, zeigt in den kahlen Mauerflanken die wunderbarste Schichtenfaltung. Von einer durch eine Kluft bezeichneten Mittellinie, längs welcher die Schichten senkrecht emporsteigen, biegen sie sich nach beiden Seiten hin fächerpalmenartig zu horizontalem Streichen auseinander.
Ich nahm die Querlinien über die Gerölllehnen möglichst hoch, fand auch den rauen Fels allerwärts gut gangbar und auch die letzte Mauerschranke gestattete auf gebrochenen Gesimsen der schräge gelagerten Plattenschichten eine leichte Ersteigung. 6 Uhr abends. Noch eine Stunde, 7 könnte ich oben sein, sogar die Abendaussicht genießen. Von dem letzten Hindernis der Ersteigung, der tiefen Felsspalte, welche den Gipfelkörper des Hochvogel durchreißt, im Allgäuer Sprachgebrauch die Schnur genannt, erwartete ich mir sehr wenig, nachdem ich das gefürchtete Firnfeld so ganz und gar unbedenklich vorgefunden hatte.
Zu wirrem Getrümmer aufgelöst, breitet die nordwestliche Flanke der Hochvogelpyramide sich aus und strebt in starken Steigungswinkel ihrer Gipfelhöhe zu. Die Hornbacher Berge steigen im Süden auf, eine lange Reihe ernster, dunkler Gestalten.
Der Sprung über die Kluft gehört ins Fabelreich, gleich der Steilwand, welche den im Schneefeld Abgleitenden zu verschlingen droht. Wo die Leute nur ihre Augen haben mögen, wenn sie den Berg ersteigen, oder ihr Gedächtnis, wenn sie davon zurückgekehrt sind.
Yeti!
8 Uhr. Das sind 10 Stunden zur direkten Ersteigung des Hochvogel von Sonthofen aus. Das Tagwerk war vollbracht und ich begann, mich nach einem Nachtlager umzusehen. Noch wenige Minuten blieben mir zur Überschau der wild großartigen Welt meiner Umgebung.
Die hohen Felsengipfel ragten im bleichen Scheine der Abenddämmerung inselgleich im Schattenmeere auf. Nebelstreifen und geballte Wolkenmassen zogen zwischen ihnen hin und wieder. Im fernen Westen erglänzte der Spiegel des Bodensees wie rotflüssiges Gold inmitten seiner düster verschleierten Umgebung.
Für das Nachtlager zeigte sich der Hochvogelgipfel gut eingerichtet. Auf der Ostseite hatte er eine tiefe, vollkommen geschlossene Grube. Ein paar Felstrümmer mussten zurechtgerückt werden, dann war bald ein erträgliches Lager eingerichtet. Was an Reservekleidungsstücken und Wäsche vorhanden war, wurde übergezogen. Der Proviantvorrat gewissenhaft zwischen heute und morgen geteilt. Doch an Schlaf war nicht zu denken. Die Lagerstätte war zu ungewohnt und die Kälte der Nacht zu empfindlich. Ich lag nun meist mit offenen Augen in meinem Felsengrabe, betrachtete die aneinandergereihten, vom untergehenden Monde hell beleuchteten Wolkenballen, die greifbar nahe über mich hinwegflogen, den Sternhimmel, den ihre Lücken sichtbar werden ließen, und an welchen ich an der Ortsveränderung der Gestirne das allzu langsame Vorrücken der Nacht ermaß.
Der Sturmwind, immer mächtiger sich erhebend, heulte und pfiff dazu gar wundersame Melodien. Bald durch die Felsenklüfte streichend, klingt seine Stimme wie Äolsharfen in die Leere. Bald donnert er in wilden Prall gegen die Wände, als gelte es, den Berg in seinen Grundfesten zu erschüttern.
Dann wieder Stille und leises Flüstern zittert durch den weiten Raum. Der Mond bricht durch die Wolken, umflorte Nebelgestalten schweben durch Sterngefunkel dahin. Aus ihrem schimmernden Reigen taucht im Silberglanz ein Zauberbild hervor von lockender Gewalt. Die Lailach ist's mit ihren zackigen Wänden, aber dahingestreckt liegt an seiner Stelle nun im Wolkenbette unter dem schwarzblauen Himmelsgezelt eine Feenerscheinung mit lang herabwallendem Schleier.
Sie winkt mich hinüber in ihren blendenden Lichtkreis, weg über das Schattenmeer, dessen Abgrund vor meinen Füßen gähnt.
Da erwachen wieder die finsteren Mächte. Aus den unsichtbaren Tiefen brechen ihre Wirbel hervor. Näher und näher rückt der brausende Schwall. Das Zauberbild verlischt in der Nacht.
Vorbei. Vorbei.
Heult's durch den Sturm. Und da rasen sie wieder heran an die Mauern und fahren pfeifend durch ihre Klüfte, dass die gewaltige Pyramide in ihren Fugen ächzt.
Reißt doch den Hochvogel selbst in den Grund, wenn ihr könnt. Fegt mich weg von der Zinne, die ich mit Auge und Eisen mir gewonnen, wie ihr die Lichtgestalt des nächtlichen Zaubers zerstört. Das ist die Grenze eurer Macht!
Also nach diesen 4 Sommern wollte er unbedingt nach Afrika und hat sich immer wieder beworben, um an einer Expedition teilnehmen zu dürfen, aber das war nicht... Entweder waren keine oder es waren schon zu viele Anwärter. Also er konnte in Deutschland nicht landen mit diesem Wunsch. Und dann hat er in Portugal von der portugiesischen Regierung eine Möglichkeit bekommen, nach Afrika zu gehen. Dann ist er also im Auftrag der portugiesischen Regierung, mit der hat an sich nichts zu tun gehabt, aber es war eben für ihn die Gelegenheit, nach Angola. Das war doch vor allem in der Zeit gelegen. Also diese Zeit der Entdecker. Und spätes 19. Jahrhundert, und da waren ja eine Menge Leute, also aus anderen Nationen, in Afrika speziell, und das muss ihn ungeheuer gejuckt haben. Es gibt keine nähere Erklärung, aber da teilzunehmen an diesem europäischen Aufbruch, also in ein fernes Land, und Afrika war das eigentlich mit Livingstone und so weiter, das Zauberland. Also das war so eine Sehnsucht in manchen Burschen drinnen da, also... Also es gibt keine näheren Erläuterungen darüber, aber er hat sozusagen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um da einen Auftrag zu bekommen. Und da ist eben dann er der Erfolgsgewohnte, hat dann also plötzlich lauter Niederlagen hinnehmen müssen. Diese erste Expedition, die er gemacht hat, die war also eine einzige Kette von Katastrophen.
7. März 1876, 2:30 auf den Bengo. Ab, 3:15. Abends Land außer Sicht. 8. März. Auf dem Atlantischen Ozean. Kein Land.
Auf den kapverdischen Inseln bleiben sie länger. Hermann von Barth unternimmt Wanderungen und geht unternehmungslustig ans Werk. Noch einmal verfasst er ausführliche Beschreibungen. Auf der Weiterfahrt mit dem portugiesischen Dampfer Don Pedro nimmt er wegen Fieberverdachts erstmals Strychnin, das damalige Malaria-Medikament, ein. Er leidet immer wieder an Durchfall und Erbrechen, erreicht aber erwartungsfroh an seinem Geburtstag, dem 5. Juni 1876, die angolanische Hafenstadt San Paolo de Luanda, das heutige Luanda. Am 30. Juli 1876 bricht er von dort zu seiner ersten Expedition ins Landesinnere, entlang den Flüssen Bengo und Cuanza auf. Mit 17 Trägern soll die Expedition genaue topografische und geologische Kenntnisse eines von einer unabhängigen einheimischen Bevölkerung bewohnten Gebiets liefern. Die 2,5 Monate dauernde Expedition, mit Tagesetappen von zum Teil über 40 Kilometern, gerät zum Leidensweg, der sich im ersten Brief des 31-Jährigen am 8. August freilich noch nicht abzeichnet.
Gleich in der ersten Nacht hatte ich Gelegenheit, mit den Moskitos Bekanntschaft zu machen. Seitdem wir am 3. Marschtag aber ins bergige Land eingetreten sind, sehen und hören wir keine mehr. Golungo Alto ist ein herrliches Land.
namentlich der Weg bis hierher, wahrhaft malerisch. Die schönsten Gebirgspanoramen, eine üppige Tropenvegetation, angenehme Luft. Und nicht allein die Luft, sondern auch das Wasser ist hier herrlich. Brauche ich nach all dem noch zu sagen, dass ich kerngesund bin, wie nur jemals in Europa, vom Fieber und all dem Zeug nichts weiß und bald ganz darauf vergesse, dass ich in Afrika bin? Die Tepoya, der Tragstuhl, wird nächstens ganz abgedankt.
Zehn Tage später liegt er zum ersten Mal mit einer schweren Magen-Darm-Erkrankung da nieder. In den folgenden Tagen muss er den Weitermarsch mehrmals unterbrechen. Er beharrt aber noch fest auf seinem Vorhaben. Am 6. Oktober setzen erstmals seine Aufzeichnungen in den stets penibel geführten Tagebüchern aus, wegen vollständiger Schwäche, wie der in den Bergen der Heimat praktisch unverwüstliche junge Oberbayer eingesteht. Aber auch ansonsten war die Expedition gescheitert. Mehrfach blockierten Einheimische den Weiterweg. Die Träger liefen davon. Von den letzten Wochen gibt es noch zwei Briefe vom November, in denen Hermann von Barth trotz der Probleme seinen Willen zum Durchhalten beteuert. Es gibt dürre Aufzeichnungen in seinem Tagebuch, das nach dem letzten Eintrag am 3. Dezember 1876 nur noch das Wort Ende verzeichnet. Die Geschichte der letzten Tage kennt auch Albert von Schirnding, der heutige Schlossherr in Barths Kindheitsstätte in Hamating, nur aus einem Artikel der Süddeutschen Presse und Münchner Nachrichten, der drei Monate nach dem Tod am Samstag, dem 3. März 1877 erschienen ist. Er spricht von einem Pionier am Ende seiner Kräfte.
In so hohem Grade, dass der in Dondo erreichte portugiesische Cuanza-Dampfer den Reisenden bereits in physisch gänzlich zerrüttetem Zustand Ende Oktober nach San Paolo de Luanda zurückbrachte. Dort brach das tropische Fieber in vollster Heftigkeit aus. Die Dysenterie stellte sich ein und nachdem er gerade ein halbes Jahr vorher den afrikanischen Boden betreten, wurde Freiherr von Barth am 7. Dezember 1876 ein Opfer des tückischen Klimas. Da steht nichts von Selbstmord, das ist auch interessant. Aber das ist belegt, dass er sich erschossen hat. Da sieht man natürlich auch immer gleich die Fantasie wieder, die dann, oder sofort die Legendenbildung, die dann an sich so, an so eine Figur kristallisiert.
Lesen Sie doch bitte den nächsten Absatz.
Wie oft mag dem Sterbenden in heißen Fieberfantasien das Bild seiner lieben bayerischen Berge erschienen sein, mit ihren saftigen Matten und sprudelnden Quellen, aber ach, nur eine Fata Morgana für den vergeblich nach Kühlung Lechzenden.
Sie winkt mich hinüber in ihren blendenden Lichtkreis, weg über das Schattenmeer, dessen Abgrund vor meinen Füßen gähnt.
Die Erfindung des Wanderns. Von Georg Bayerle hörten Sie ein Porträt des bayerischen Berg- und Auswanderers Hermann von Barth. Es sprachen Conny Glogger, Maximilian Brückner und Alexander Duda. Technik Gudrun Greger, Redaktion Josef Böck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2007.